Und er ging hin und redete mit den Hohepriestern und mit den Hauptleuten darüber, wie er ihnen Jesus überantworten könnte. Und sie wurden froh und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er sagte es zu und suchte eine Gelegenheit, dass er ihn an sie ausliefere, ohne Aufsehen. Und dann hier zwischen kommt dann der Text, den wir vor 2 Wochen haben angeschaut haben, also wo Jesus dann das Passafest oder eben das Abendmahl einsetzt. Und nach dem Passafest oder nach dem Abendmahl sagt Jesus: Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. Denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun würde. Soweit der Text. Der Text, der ist in dieser Serie Fasten und Feiern. Wir haben die Predigtserie Fasten und Feiern, wo wir durch Lukas-Evangelium und später ja auch durch Apostelgeschichte werden durchgehen. Das sind so die Ereignisse der Passionszeit. Das heisst, der Weg von Jesus nach Jerusalem, der Weg von Jesus in Jerusalem und dann der Weg von Jesus ans Kreuz, wo er stirbt. Und dann aber über das raus, die Auferstehung und dann die Auffahrt, wo Jesus zum Vater wieder geht und Pfingsten, wo Gottes Geist über die Gemeinde kommt. All das ist so in dieser Predigtserie Fasten und Feiern. Es gehört ja wie so ein bisschen zusammen, das Fasten und das Feiern. Beides ist wichtig. Und jetzt sind wir in dieser Fasten- oder in dieser Passionszeit inne. Also, wo es darum geht, wie Jesus nach Jerusalem geht, loslässt, der Weg ans Kreuz geht. Es ist eine Zeit vom Loslassen, vom Sterben. Es ist eine schwierige Zeit, wenn man es von den Texten her anschaut. Auch für die Jünger ist es eine schwere Zeit. Und darum nennt man die Zeit auch so ein bisschen Fastenzeit. Auch für uns, wo wir vielleicht diesem Weg ein bisschen nachempfinden, etwas aufgeben, loslassen. Wir haben ganz bewusst so das Bild vom Garten genommen. Ihr habt es am Anfang gesehen, ihr habt hier so das Bild von einem dornigen Garten. Manchmal im Winter ist doch der Garten so ein bisschen überwuchert, ist der Garten mit verschiedenen Dornengestrüppen bedeckt. Da hat man ihn vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Und manchmal sieht es im eigenen Leben auch ein bisschen ähnlich aus. Und dass dann der Frühling kann kommen, da tut man doch den Garten ein bisschen probieren zu jätten. Zurückzuschneiden, Sachen auszureissen, dass eben dann der Garten parat ist. Und das ist so die Zeit vom Fasten. Loslassen, vielleicht etwas im eigenen Leben aufgeben, zurückschneiden, den Tisch abräumen, Platz machen für etwas Neues. Ich habe das einmal in meinem eigenen Leben, schon lange her, 20 Jahre, aber so auf eine eindrückliche Art erlebt. Ich habe dann gerade die Rekrutenschule abgeschlossen, das hat es auch mal gegeben. Und bin dann in meinem Leben so an einem Punkt gewesen, wo ich nicht recht gewusst habe, wie geht es weiter? Hat Gott einen Weg für mich? Was könnte ich mit meinem Leben machen? Und da hat es so Momente gegeben, wo ich wie so in ein Loch hineingefallen. Zukunftszweifel gehabt, ein Stück weit Angst. Was gibt es? Was passiert mit meinem Leben? Was soll ich machen? Und ich weiss, ich hatte dann so ein bisschen das Bild für mich gehabt, wie von diesen Dornen. Es ist mir vorgekommen, wie so die Selbstzweifel, wie so eine Brombeerstude, wo irgendwo ins Zeug rausgewuchert ist und wie es sich durch mein ganzes Leben so durchgezogen hat. Und es tut weh, wenn man so eine Studie durch das ganze Leben durchgeht. Die Dornen, die Stacheln, jede Bewegung, die man macht. So sind mir so ein bisschen die Selbstzweifel in meinem eigenen Leben vorgekommen. Und da weiss ich noch, da hat es einmal so einen Moment gegeben. Ich war mit dem Zug unterwegs, bin durch das Gürbental runtergefahren, bin in Baub am Bahnhof still gestanden in diesem Zug, hat zum Fenster rausgeschaut, es war Nachmittag, niemand war gross rum. Und dann war es mir, wie Gott sagt, Andreas, der stachelige Brombeerstuden, der sich da durch dein ganze Leben durchzieht, so die Selbstzweifel, ich will die rausreißen. Es ist ein kantiges, ein eckiges Bild. Also die Studie, die man so ein bisschen rausrupfen muss, das tut weh. Und mir ist es dann in meinem Leben auch so gegangen. Ich habe das Gefühl, aber das tut weh, wenn ich das rausreißen muss. Und gleich so ein Bild, das mir wie eine Zukunftsperspektive gegeben hat. Das ist ein Gott, der die stachligen Studien zurückschneidet, die du rausnehmen. Das Bild, das so ein bisschen zum Anfang, ich hoffe, wir können es ein bisschen mitnehmen durch die Predigt dadurch. Der Paulus, kannst du uns diesen Text zeigen, hat im Galaterbrief gesagt, Epheserbrief, Verse 2, 8 bis 9, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Ein ganz bekannter Text, und in diesem Text fallen zwei Sachen auf. Einerseits, aus Gnade seid ihr gerettet, sagt der Paulus, durch den Glauben. Die Reformatoren haben die zwei Aspekte aufgenommen. Sie haben das in diesen Worten zusammengefasst, so die Glaubensgrundsätze, sola gratia, also allein durch Gnade, sind wir gerettet. Sola fide, allein durch den Glauben. Jetzt, wenn man das ein bisschen genauer anschaut, stellt sich ja schon vor die Frage, ja, aber das ist doch ein Widerspruch. Entweder ist es das eine oder das andere, aber beides alleine, das ist doch ein Gegensatz. Und es scheint effektiv so. Es ist wie zwei Seiten von einer Münze. Allein durch den Glauben, allein durch Gnade. Man kann das vielleicht mit einem ganz einfachen Bild beschreiben. Hast du schon mal ein Kind gesehen, das ein Päckchen überkommt? Ein Kind, das ein Päckchen überkommt, das wird einfach geschenkt, das Päckchen. Gnade. Einfach gegeben. Und dann aber braucht es doch von diesem Kind ein Stückchen wie eine Antwort. Das Kind, das das Päckchen packt. Wo das Päckchen entgegennehmen will. Und so verhält es sich auch mit der Rettung. Einerseits ganz frei gegeben, allein durch Gnade, nicht verdient, so wird Gottes Gnade geben. Und gleichzeitig braucht es irgendwann eine Antwort, ein Entgegennehmen. Und je nachdem, in welcher Kirchentradition das man ist, wird der eine oder der andere Aspekt ein bisschen stärker betont. Das heisst aber auch, dass wir Menschen, wenn wir das aus Glauben entgegennehmen, auch die Freiheit haben, diese Gnade abzulehnen. Also die Freiheit, die haben wir Menschen, dass wir Gottes Gnade können ablehnen. Manchmal erklüpfe ich fast ein bisschen ab dieser Freiheit, die Gott uns gibt, ab dieser grosse Verantwortung und Freiheit. Und da stellt sich schnell mal die Frage, ja, warum würde jemand die Gnade ablehnen? Warum würde es jemand machen? Und die Antwort, ich glaube, für uns Schweizer ist noch so naheliegend. Ich zahle doch meine Sache selber. Ich lasse mir doch nicht von jemandem reinreden. Ich will selber Verantwortung übernehmen für mein eigenes Leben. Da brauche ich niemanden, der mir drin redet. Es gibt ganz viele andere Gründe, warum man die Gnade ablehnen würde. Und da stellt sich die Frage, ja, mit welcher Haltung können wir es denn empfangen? Was ist denn die Haltung, wo wir die Gnade empfangen können? Jesus beschreibt es wieder mit dem Beispiel von den Kindern. Hemmungslos. Die Gnade empfangen, hemmungslos, ohne gross zu fragen, einfach entgegennehmen. Habt ihr schon mal ein Kind gesehen, das ein Päckchen überkommt und er sagt, oh, das war aber auch ein bisschen teuer. Oder, muss ich dir jetzt etwas zurückgeben? Also wenn ich unsere Kinder sehe, wenn die ein Päckchen bekommen, ratsch, 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 das wird sofort entgegengenommen und auf da. Und das ist die Haltung, wo wir Gottes Gnade dürfen entgegennehmen. Einfach entgegennehmen im Glauben. Das ist das Geschenk, das Gott uns gibt. Das ist so eine Vorbemerkung, bevor wir an den Text hergehen. Jesus ist unterwegs nach Jerusalem. Du kannst uns da die nächste Folie zeigen. Und er geht in die Stadt Jerusalem hinein. Und dort wird er empfangen. Als König wird er ausgerufen. Mit Palmblättern wird er begrüßt. Da am Palmsonntag denken wir an das, wo Jesus als König in die Stadt einzieht und als König ausgerufen wird. Und dann geht er direkt in den Tempel und dort im Tempel ein Skandal. Er nimmt die Tische der Geldwechsler, wirft sie um. In dem Moment ist der Tempelbetrieb, wie er seit mängem Jahr läuft, für einen kurzen Moment unterbrochen. Ein Skandal. Und dort in diesem Tempel lehrt Jesus während der nächsten Tage, hat viel Gespräch. Und dann zieht er sich aber aus dem Tempel in Jerusalem zurück und sucht mit seinen Jüngern ein kleines Gebäude, einen Raum, wo sie miteinander das Passafest feiern können. Das haben wir vor 2 Wochen angeschaut. Und dort, wo sie das Passafest feiern, nimmt Jesus so die alte Bedeutung. Ägypten, Gott hat sie befreit aus Ägypten. Und Jesus deutet das Passafest um. Jesus selber versteht sich als ein neuer Moses. Er versteht sich als ein neuer Moses, der das Volk in eine neue Freiheit hineinführt. Was er befreit von der Macht, von der Sünde. Und nachdem, dass er das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern feiert, da hat Jesus eine lange, lange Rede. Es ist eine Rede, die im Lukas-Evangelium so in 4 Teile aufgeteilt ist. Es ist eine Rede, die ganz kantig daherkommt, mit vielen warnenden Worten. Er fährt an, indem er sagt, einer von diesem kleinen Kreis, der gerade miteinander das Abendmahl gefeiert hat, einer wird zum Verräter werden. Er sagt nicht wer, es ist der Judas. Und dann fangen die Jünger miteinander an zu streiten. Ja, wer der Grösste von ihnen? Die sind ganz ähnlich wie wir Menschen heute auch. Ein Machtkampf. Und Jesus, der entgegen hat und sagt, der Grösste, er soll euer Diener werden. Und dann eine dritte Warnung. Jesus, der zum Petrus ganz direkt sagt, dem, der so ein bisschen der Anführer ist von dieser Gruppe, von diesen Jüngern, sagt er, und du wirst mich verlügen, Petrus. Der Petrus kann das fast nicht glauben. Und dann eine vierte Warnung. Jesus sagt, die nächsten Tage, sie werden schwer sein. Er sagt ihnen sogar, geht Schwerter kaufen. Mit dem fordert er sie nicht auf, sie sollen einen bewaffneten Aufstand machen, ganz im Gegenteil. Aber er sagt, habt Sorge, da kommt eine ganz schwere Zeit auf euch zu. Das ist so der Zusammenhang, wo die Geschichte, die wir am Anfang gelesen haben, drinnen ist. Der Judas ist wahrscheinlich aus der Region Galiläa. Er ist jüdisch aufgewachsen. Sein Name Juda kommt vom Juda, Sohn von Jakob. Iskariot bedeutet wahrscheinlich der Ort, wo er herkommt, also Judas von Keriot. Man ist nicht ganz sicher, ob das so ist. Aber das ist der Judas. Und der Judas wird ganz früh zu der Gruppe der 12 Jünger von Jesus gerufen. Also er ist Teil von diesen Jüngern, die ganz nah mit Jesus unterwegs sein können. Er erlebt, wie Jesus die ganz grossen Reden hat. Bergpredigt. Und auch die anderen grossen Reden. Der Judas kann miterleben, wie die grossen Wunder, die Jesus durch die ganze Zeit macht. Er erlebt das hautnah mit. Er sieht das. Und das ist auch Jesus, wo er zu diesen 12 und auch zum Judas sagt, geht in die ganze Welt. Geht nach Israel und tut die gute Nachricht verbreiten, tut Menschen heilen. Und der Judas ist Teil von dieser Gruppe. Und wo sie das Abendmahl empfangen und Jesus nachher sagt, einer von diesen 12 hier wird zum Verräter werden. Niemand von den Jüngern kommt darauf, ah, das ist der Judas. Sie streiten so ein bisschen untereinander, wer es denn könnte sein, aber es ist niemand, der so einen Verdacht hat, ah, Judas, ich habe es doch gewusst. Er ist eine völlig integrierte Person in dieser Gruppe. Es wäre nie aufgefallen. Der Verrat kommt aus dem innersten Kreis dieser Gruppe. Spannend ist, die Jünger haben nicht gewusst, wer es ist. Jesus hat es gewusst. Wir lesen im Johannesevangelium, dass Jesus gewusst hat, was vor ihm liegt. Und dass er gewusst hat, was im Herz vom Judas vor sich geht. Wir wissen nicht, wie dass er das gewusst hat, aber er hat gewusst, was sich wird entfalten. Und das ist eindrücklich, weil ob schon Jesus gewusst hat, nimmt Jesus an dem Abendmahlstisch einen Topf mit Wasser, bindet sich eine Schurz um und geht diesen 12 Jüngern die Füße waschen. Also er wird zum Diener von dieser Gruppe. Er geht vom einen Jünger zum anderen vorbei und wischt die Füße. Und wir wissen, was beim Petrus passiert ist. Der Petrus, der zurückzieht und sagt, niemals kommt nie in Frage. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich am Judas durchs Herz gegangen, wo Jesus ihm die Füße wischt? Wo er sich schon entschieden hat, was soll passieren? Was ist eigentlich dem Judas durchs Herz gegangen? Was ist Jesus durchs Herz gegangen, als er die Füße von dem Judas wischt, im Wissen darum, dass er sich schon entschieden hat für einen Verrat? Und dann geht es aber weiter. Nachdem das Jesus die Füße gewaschen hat, steht er auf, legt den Schurz ab und tut das Passafest, das neue Abendmahl, einführen. Er nimmt Brot und bricht es und sagt, mein Lieb, brochen für euch und gibt ein Stück am Judas. Ich habe mich auch der gefragt, was ist eigentlich dem Jesus durchs Herz gegangen, wo er das Stück Brot, mein Lieb, brochen für dich, Judas, und er ihm das gibt. Und was ist am Judas durchs Herz gegangen, wo er das so entgegennimmt? Das Gleiche mit dem Kelch. Jesus nimmt es, mein Blut, der neue Bund, vergossen für dich, Judas. Was ist ihm durchs Herz? Wir wissen es nicht, das steht nicht. Was ist am Judas durch den Kopf und durchs Herz gegangen? Wir wissen es nicht. Aber es zeigt etwas vom Herz von dem Jesus. Wie vorhin gesagt, durch Gnade gerettet. Wo Jesus das Brot und Kelch verteilt hat, da steht der Judas einisch auf und geht raus. Die anderen Jünger schöpfen gar keinen Verdacht. Und er entscheidet sich, dass er den Jesus wird verraten, dass er sie wird an die Autoritäten, die Römer und die Hohepriester wird ausliefern. Es hat ganz viele Versuche gegeben, probieren zu erklären, warum macht er das? Wir wissen die Antwort nicht. Wir wissen nicht, warum dass der Judas sich für das entschieden hat. So Versuch ist, der Judas hat eigentlich an Jesus geglaubt. Er hat ihn wollen wie Ecke drängen. Endlich mal soll er doch zeigen, wer er ist. Und für das muss man ein bisschen Druck ausüben. Man muss ihn verraten, dass er doch endlich sein Messias sein kann aufzeigen. Das ist ein Versuch, wie man das probiert zu verstehen. Ob es so ist, wissen wir nicht. Ein anderer Ansatz ist, wo er dass der Judas eigentlich sein Glaube an Jesus hat aufgegeben. Er hat, ist ihm nachgegangen, hat gehofft, dass sei der Messias, und er gesehen hat, dass Jesus eigentlich einen anderen Weg geht, dass er gesagt hat, so, nein, so helfe ich nicht mit, den tun wir verraten. Also ein ganz bewusster Entscheid. So ein dritter Versuch ist, der Judas hat vor allem das Geld interessiert. Er hat ihn einfach wegen dem Geld ausgeliefert. Wir wissen nicht, was im Herz des Judas ist vor sich gegangen. Die Antwort haben wir nicht. Aber wir wissen ja manchmal, was unserem Leben auch vor sich geht. Der Judas, wo wir manchmal das Gefühl haben, das ist einer, der in unserer Gruppe ist. Und so die Frage, wer könnte es denn sein? Und ich glaube, hier ist wichtig, der Judas ist nicht einer, der links und rechts von uns hockt. Der Judas ist ja manchmal im eigenen Herz. Wir alle zusammen tragen so ein bisschen uns das Potenzial von diesem Judas. Der Judas verlässt die Gruppe, geht zu den Hohenpriestern, verratet ihn, verratet, wo man ihn finden kann. Und in der Nacht kommen sie, dann, wo keine Gruppe mehr ist, wo es keinen Aufstand könnte geben, und verhaften den Jesus. Und in dem Moment, wo der Judas sieht, dass das Todesurteil über dem Leben von Jesus gesprochen ist, da zuckt ihm etwas zusammen. Etwas ihm passiert. Plötzlich merkt er, dass er wahrscheinlich einen riesen Fehler gemacht hat. Er bereut es. Und er wollte alles rückgängig machen, aber es ist weit spät. Und sein Leben hat eigentlich ganz einen tragischen Verlauf. Er, an dem gleichen Abend, die Texte sind nicht ganz klar, der Matthäus sagt, dass er dort Suizid begangen hat an diesem Abend. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass es ein grosser Unfall war. Auf jeden Fall hat sein Leben einen tragischen Verlauf bis am Schluss. Und was machen wir mit diesem Text? Was machen wir mit so einer Geschichte? Was machen wir mit so einer Person? Was bedeutet es für uns heute, die Geschichte vom Judas? Ich glaube, wenn wir in unser eigenes Leben schauen, dann haben wir alle zusammen Situationen erlebt oder Entscheidungen getroffen, wo wir im Nachhinein überlegt haben, was habe ich dort studiert? Was ist dort passiert? Warum habe ich so gehandelt? Und ich denke, wir alle zusammen kennen wahrscheinlich auch Menschen, die einen Lebenslauf haben, den wir irgendwo nicht einordnen können. Wo nicht Sinn macht, wo nicht verständlich ist, wo man noch so probiert zu ergründen und irgendwo nicht kann nachvollziehen, warum das Leben so verlaufen ist. Ich glaube, wir kennen alle zusammen so Menschen. Und ich glaube, die Geschichte vom Judas, sie lehrt uns, wir Menschen sind nicht Richter über das Leben der anderen. Wir wissen nicht, was in einem Judas ist vorgegangen. Wir wissen nicht, was manchmal in dem Leben von anderen Leuten vor sich geht. Und auch beim Judas, das letzte Wort über dem Leben ist noch nicht gesprochen. Und das letzte Wort über dem Leben wird letztlich Jesus sprechen. Also es gibt Lebensläufe, die wir irgendwo nicht einordnen können. Das ist für mich so der eine Punkt. Ein zweiter Punkt. Trotzdem, dass wir Menschen manchmal eine tiefe Ambivalenz in uns innen haben, trotzdem bleibt die Gnade von dem Jesus erhalten. Also, dass Jesus die Füße wischt, vom Judas, auch vom Judas in unserem eigenen Leben. Das ist Gnade. Dass Jesus Brot und Kelch, Abendmahl, sein Leben gibt für Menschen wie wir, wie ich. Das ist Gnade und diese Gnade, die bleibt. Und der dritte Punkt, und das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, aber wir sollen sein, wir sind aufgefordert, diese Gnade zu empfangen, aufzunehmen, wie ein Kind, hemmungslos. Ich habe es am Anfang gesagt, wir Menschen tragen in uns das Potenzial, haben die Freiheit, Gnade abzulehnen. Und darum, im Johannesevangelium lesen wir gern wieder die ganz starke Herausforderung. Glaubet, vertraut dem Jesus, vertraue dein Leben ihm an. Also eine ganz starke, zugespitzte Aussage. Vertraue, glaub. Und gleichzeitig wird im Johannesevangelium die Aussage wieder entschärft. Ja, sogar der Glaube ist ja letztlich auch ein Geschenk von Gott. Etwas, das wir nicht aus eigener Kraft machen können, sondern etwas, das Gott in unserem Leben bewirkt. Wo in deinem Leben zieht sich ein so ein stacheliger, giftiger Ast dadurch? Wo in deinem Leben erlebst du, dass du Gott nicht vertrauen kannst? Und dass es dein Leben kaputt macht? Wo in deinem Leben erlebst du einen so einen Ast, einen so einen Brombeerstuden, der wehtut? Kannst du uns den nächsten Text zeigen? Nicht immer. Sorry, das ist der Falsche. Ach, kannst du noch sein. Nicht immer. Nimmt Jesus die Studie aus unserem Leben raus. Und Paulus hat Jesus gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Also es ist nicht gäng so, dass der Ast aus unserem Leben rausgenommen wird. Aber wo redet Gott vielleicht zu dir, der am heutigen Morgen sagt, und der Ast will ich aus deinem Leben rausnehmen? Richard Foster hat gesagt, das Fasten muss sich immer auf Gott konzentrieren, es muss von Gott initiiert und von Gott angeordnet sein. Also, wo in deinem Leben fordert Gott dich auf, einen Ast abzuschneiden, eine Wurzel auszureissen, vielleicht auf etwas zu verzichten, vielleicht eine Zeit zu haben, wo das Fasten für dich ganz konkret wird. Aber es muss etwas sein, was von Gott initiiert ist. Ich möchte mit einer Geschichte schließen. Eine Geschichte, die ich den Eindruck habe, die das auf eine ganz schöne Art aufnimmt. Das ist eine Geschichte von einem Bub, der heisst Eustachius. Das ist eine Geschichte, die der C.S. Lewis in Narnia geschrieben hat. Und der Eustachius, der steigt auf ein Schiff. Und das Schiff, das heisst Morgenröte. Das ist ab Psalm 139 angelehnt. Bis ans Ende vom Meer, dort wo die Morgenröte ist. Dort geht er Eustachius her und kommt auf eine Insel. Und auf dieser Insel findet er einen Schatz, eine Hölle, einen Schatz, der einem Drachen gehört. Und er nimmt den Schatz zu sich, tut sie in seiner Hosentasche und schläft dort. Und am nächsten Morgen, wo der Eustachius aufwacht, merkt er, dass er plötzlich selber zu so einem Drachen ist worden, dass er sich in einen Drachen verwandelt hat und dass seine Haut voll grosser, hässlicher Schuppen sind. Er probiert die Schuppen fortzunehmen, wegzureissen, aber es gelingt ihm nicht. Der Aslan, symbolisch für Jesus, der kommt zu dem Eustachius, zu dem Drachen. Und es ist erst dann, wo sich der Eustachius dem Aslan hergibt, dass der Aslan anfängt, die hässlichen Schuppen abzunehmen und wegzureissen. Und er sagt, und es tut weh, die Schuppen, wie sie der Aslan wegnimmt. Aber als er sie hat weggenommen, ist der Eustachius wieder in einen kleinen Bub verwandelt worden. Und er legt ihn ins Wasser, ein Zeichen von Taufe, und hier hat er Eustachius ein neues Leben bekommen. Wir sind in dieser Fastenzeit drin. Es ist eine schwierige Zeit und wir alle zusammen tragen uns so Wurzeln, tragen alle zusammen uns das Potenzial vom Judas. Ich möchte noch herausfordern, vertraut in dieser Zeit euer Leben jeden Tag neu, geht wieder dem Aslan, dem Jesus an und lasst sein Werk in eurem Leben geschehen. Das ist das, was ich euch mit auf den Weg geben wollte. Ich möchte die Predigt abschließen, indem ich den Psalm 139 lese. Am äußersten Ende vom Meer. Und dann kann die Band schon vorkommen. Wir werden dann ein Zwischenstück hören. Ganz zum Schluss, wenn die irgendetwas angesprochen hat, wo du denkst, das möchte ich nochmal vertiefen mit jemandem. Ich habe heute Jürg, Jenny und das Gebetsteam gefragt, ob sie schon direkt nach der Predigt könnten da sein. Wenn die etwas angesprochen hat, du darfst gerne ganz zuhinterst zum Gottesdienstsaal gehen und dort für dich beten. Oder vielleicht etwas besprechen, durchsprechen. Das ist ein Ministry-Team, das gerne da ist für euch. Und dann möchte ich einfach zum Schluss den Psalm 139 lesen und dann mit einem kurzen Gebet schließen. Wir lesen dort: Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du da. Nehme ich Flügel der Morgenröte, da haben wir die Morgenröte von dem Schiff, und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Danke, Jesus, dass du da bist und dass du ein weites Herz hast, dass sogar der Judas bei dir Platz hat, dass sogar ich bei dir Platz habe. Ich danke dir, dass deine Gnade bis ans äußerste Ende vom Meer, von der Morgenröte uns trägt, sogar dort, wo wir heute stehen, an dem heutigen Morgen, holst du uns ab. Und wir bitten dich, dass du uns befähigst, unser Leben dir anzuvertrauen. Dass du diesen dornigen, stacheligen Ast aus unserem Leben rausziehst und uns befähigst, unser Leben jeden Tag neu dir anzuvertrauen. Amen.
Dann kommen wir noch zu den Mitteilungen. Als erstes Kollektenkörbchen, das ihr in die Runde geben könnt. Merci für alles, was ihr reinlegt. Oder auch überweist über die Wind oder direkt einzahlt. Dann haben wir verschiedene Informationen. Eins ist von der Wohnwoche, die war, wo der Philipp Weber noch etwas sagen konnte.
Genau, ich bin nicht der Philipp Weber, das ist er. aber ich bin der Silas und wir sind zwei von den drei Leitern von der Bibelgruppe am Gimmer hier in Biel.